Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier beim Podcast Sushi, dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Ich bin Melanie Betscher und in dieser Folge habe ich wieder einen Gast für dich, und zwar den lieben Tim. Tim Genrich hat selber einen Podcast, den Game Changer Moments, und ja, er ist Big Five for Life Coach, hat ein wahnsinniges Jahr 2023 hinter sich. Und ja, ich habe zu seiner Tansania-Reise befragt und verschiedenen anderen Dingen natürlich auch. Was ist zum Beispiel die Motivation hinter seinem Podcast? Tim hat nämlich ein Programm, nenne ich es jetzt mal, wo er ganz viele Interviewgäste immer wieder hat und denen er andere Geschichten erzählt. Und ja, was er da so für sich mitnimmt oder was seine Motivation dahinter ist, teilt er dann mit uns. Und ganz viel geht es auch eben über diese Tansania-Reise. Er hat da als Volunteer, ja, ich glaube, 3 oder 4 Wochen verbracht. Und ja, mega spannend auch, was da für Herausforderungen mit sich gekommen sind. Und vor allen Dingen, was mir auch am meisten mit im Gedächtnis geblieben ist nach diesem Gespräch, warum es so wichtig ist, den Weg zu genießen zu deinem Ziel. Ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß, Inspiration jetzt beim Reinhören. Und ja, let's go! Hi Tim, es ist so schön, dass du da bist, hier beim Podcast. Herzlich willkommen!
Hi Melli, lieben Dank, dass ich heute hier sein darf.
Es ist jetzt echt richtig lang her, als wir, ja, wir haben jetzt 2 Teile draus gemacht, aber unsere erste Podcast-Folge miteinander gemacht haben. Es war eigentlich echt so ziemlich am Start von unseren beiden Podcasts. Und ja, du hast ein mega spannendes Jahr 2023 hinter dir. Und vielleicht magst du mal kurz erzählen, was so für die Magic Moments 2023 waren. Ich weiß ja einen, auf den möchte ich dann noch näher eingehen, aber erzähl mal, wie war dein letztes Jahr?
Ja, ich selber habe, als ich am Jahresende mein Jahr 2023 reflektiert habe, festgestellt, dass es, glaube ich, so das aufregendste Jahr meines Lebens bisher gewesen ist. Natürlich war auch einer der Magic Moments, als du mich in Hannover besucht hast und wir gemeinsam unsere Podcast-Folge aufgenommen haben, weil das war ja so ein bisschen der Start einer ganz, ganz spannenden Reise, und wir haben ja so fast parallel begonnen. Deswegen war es immer so interessant, uns da auszutauschen. Und es gab viele, viele Highlights, und mir ist aufgefallen in 2023, dass man heutzutage echt nur noch so von Highlight zu Highlight irgendwie rennt und so gar nicht mehr so richtig sich bewusst macht, was ist da eigentlich passiert und was bedeutet das für mich und für mein Leben. Also natürlich war der Start des eigenen Podcasts schon mit ein sehr prägendes Ereignis. Zum einen, weil man auf einmal eine Verbindlichkeit hat, jeden Montag eine Folge zu releasen. Die hat man sich selbst auferlegt. Das war ja gewollt, um zu sagen, okay, da ist halt meine Deadline und da musst du dich halt bis dahin mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mal wieder neu beschäftigt haben. Und das finde ich auch nach wie vor cool, und das macht auch unfassbar viel Spaß, aber bringt natürlich auch eine gewisse Dynamik mit in deinen Alltag.
Ui.
Gerade, du wirst es ja genauso wissen wie ich. Und gerade aber auch so dieses Interviews führen, neue Menschen kennenlernen und zu schauen, so wie schauen andere eigentlich auf das Leben, das fand ich schon mega bereichernd und inspirierend, weil du so viele Perspektiven dadurch kennengelernt hast. Zum anderen habe ich die Big Five for Life Coaching Ausbildung bei Greator in Kooperation mit John Strelecki gemacht. Das hat meinen Blick auf die Welt und auf mein Leben auch nochmal komplett verändert. Und ja, im Zuge dessen bin ich dann auch für 4 Wochen als Freiwilligenhelfer nach Tansania gereist und war dann dort als Fußballcoach unterwegs, habe mit Kids trainiert und bin auch in dieser Zeit eine Woche auf den Kilimanjaro gegangen. Aber ich war auch letztes Jahr noch in Portugal, stand das erste Mal auf dem Surfboard oder war auf der Zugspitze mit Bekannten. Und von daher waren das nur so ein paar Highlights. Als ich den Highlights-Film bei Instagram erstellt habe, dachte ich auch so, boah, krass, das war eigentlich alles dieses Jahr. Das weiß ich schon gefühlt gar nicht mehr. Und von daher bleibt mein Fazit, das gleiche, mega aufregendes Jahr.
Wahnsinn. Was waren so die Komfortzonen, die du überschritten hast? Also ich muss mir sagen, für mich tatsächlich, habe ich dir ja auch so am Anfang erzählt mit dem Podcast, wo ich so ein bisschen Respekt davor gehabt habe, so jemanden einzuladen, so hey, willst du als Gast in meinem Podcast sein? Finde ich das ja schon total aufregend zu sagen, man geht das so raus und spricht einfach Leute, oh, die wo man vielleicht gar nicht kennt, weil das sind ja nicht alles so Freunde, wo man sagt, hey, so, hast Bock, erzähl mir was von dir, sondern du findest ja vor allem in deinem Podcast ja auch Menschen, die jetzt gar nicht so oder vielleicht aber nicht unbedingt mega bekannt sind und wo ist eigentlich so die Persönlichkeiten, die Geschichten, die alltäglich sind oder vielleicht gerade deswegen mega besonders und inspirierend auf deinem Podcast teilen. Und wie war das für die? So zum sagen, hey, ich traue mich da jetzt raus zum Gehen und einfach mal so komplett Leid einfach zu sagen, hey, kenn dich nicht, aber erzähl mal so deine Geschichte.
Ja, super, super spannend, sich da nochmal zurückzuversetzen, weil heute ist es eher so selbstverständlich, dass man immer, wenn einem jemand auffällt oder man aufmerksam auf eine Person wird, und nicht nur auf Instagram, sondern ja auch in seinem privaten oder beruflichen Umfeld, dass man sie anspricht und sagt, boah, ich finde das Thema bei dir spannend, du hast einen interessanten Blick auf die Welt oder du hast bestimmte Dinge schon erlebt, gemacht, gesehen, die ich für außergewöhnlich halte. Und dann spricht man die Person an. Am Anfang des Podcasts hat das schon extrem viel Überwindung gekostet. Also erstmal so generell die erste Podcast-Folge zu releasen. Kannst mir ja gerne gleich mal erzählen, wie so dein Take dazu ist, wie du dich damals gefühlt hast. Aber für mich war das eine unfassbare Überwindung, weil du da etwas aufgenommen hast, was du der Welt zur Verfügung stellst, was dann halt erstmal da ist und jeder kann sich das gefühlt zu jeder Zeit anhören. Das heißt, das, was du da gesagt hast, kannst du nur dann zurücknehmen, wenn du es halt löscht. Und das ist natürlich auch irgendwie komisch, wenn du auf einmal deine Folge von deinem Kanal löscht. Also das fühlt sich schon so an wie für immer. Und ich weiß noch genau, als ich den Entschluss gefasst habe und dann meine erste Folge aufgenommen habe, die ich nicht nur einmal aufgenommen habe, sondern gefühlt 6-mal aufgenommen habe,
Ja.
bis ich entsprechend zufrieden damit war. Das war so mein innerer Perfektionist, der daraus kam. Saß ich da am Sonntag, weil ich immer Montagmorgens meine Folge rausbringe, wollte die halt releasen. Und es war so aufregend, auf diesen Knopf veröffentlichen zu drücken, weil ich wirklich so dieses Gefühl hatte, ey, damit entscheidet sich jetzt so, ob mein Leben weitergeht oder es vorbei ist. So, ab morgen hört jeder meine Stimme und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bis ich mit dem Podcasten angefangen habe, ich war noch nie so ein Fan von meiner Stimme. Bin ich auch nicht, es ist immer komisch, die zu hören, nur man gewöhnt sich halt irgendwann dran, wenn man die so jede Woche einmal hört. Aber damals dachte ich so, boah, will sich das überhaupt jemand anhören? Und oh, was, wenn die meine Stimme blöd finden? Und hatte da total viele Zweifel und auch Ängste, dass ich halt verurteilt werde für das, was ich da mache und so von wegen, was nimmt der sich denn jetzt raus, hier was über Persönlichkeitsentwicklung zu erzählen? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Muss aber gestehen, dass ich super viele positive Resonanzen im ersten Moment bekommen habe. Ich nenne das immer so das Anfängerglück. Immer wenn jemand so etwas Neues startet, dann sind erstmal alle so, ja, cool, mach das und bleib dran und tolle Story und so weiter und so fort. Aber das geht halt irgendwann weg, so dieser krasse Support und ist dann eher so hin zu, ja, hier und da kommt mal ein bisschen positive Resonanz rein, aber nicht so stark wie bei der ersten Folge. Und von daher, das war schon eine krasse Überwindung, aber auch das Gäste anschreiben, das war am Anfang schon echt nicht leicht. Also ich habe auch einige Bekannte, die ich ganz am Anfang in meinem Podcast hatte, so ja auch dich. Da ist es schon ein bisschen leichter gefallen, mal so drüber zu sprechen. Da musstest du eher noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil die vorher vielleicht noch nie in einem Podcast waren, zu sagen, doch, du hast eine Story, die geshared werden muss. Du hast coole Erfahrungen gemacht, das ist außergewöhnlich. Sprich bitte darüber. Das kann anderen Menschen halt helfen, sie inspirieren. Und dann hast du natürlich auch mal so ein paar Accounts dabei, wo du gesagt hast, so, oh mein Gott, traue ich mich jetzt wirklich, diese Nachricht abzuschicken? Und ich muss sagen, also die Erfahrung zeigt dann, es gibt die einen, die super nett und freundlich sofort antworten und irgendwie gefühlt sofort sagen, ich bin dabei und finde das cool und die Art und Weise, wie du das machst, gefällt mir. Es gibt auch welche, die antworten halt einfach nicht so. Und da wirst du halt geghostet, da kommt nie was. Und ich glaube, damit muss man dann halt so ein bisschen leben. Und einfach hinnehmen, ja, es wird nicht jeder kommen. Ich kann halt immer wieder nur anfragen, aber ich finde halt so die Herausforderung, die persönliche mittlerweile geil, sozusagen, boah, kriege ich es hin, halt Person XY von einem Interview in meinem Podcast zu überzeugen. Und mittlerweile macht es eigentlich eher Spaß, ja. Wie war es bei dir damals?
Ja, bei mir war es eigentlich so, ich war eben zu der Zeit in Münster und habe sehr viel Zeit gehabt und ich habe irgendwie schon gewusst, naja, wenn ich jetzt mal richtig Zeit für mich habe, dann kommt irgendwas, so. Und dann bin ich so an meinem Schreibtisch geguckt und habe mir gedacht, boah, so ein Podcast, also damals habe ich irgendwie viel mehr Podcast gehört, als wie jetzt gerade aktuell, weil einfach so viel los ist. Und dann habe ich einfach mal so gegoogelt, okay, wie macht man einen Podcast? Wie funktioniert das? Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, cool. Habe da Profil gemacht, dann heißt es ja der Name. Dann habe ich überlegt, naja, ich sage ungefähr 1000 Mal so schee, wenn was einfach so schee ist. Dann habe ich mir gedacht, das ist mein Podcast-Name. Dann so die Beschreibung, um was es so geht. Dann habe ich mir gedacht, ja, witzig, jetzt brauche ich ein Cover. Dann habe ich einfach auf Canva ein Foto rausgesucht, habe das gemacht und haben wir gedacht, ah, okay, und jetzt, wie geht's weiter? Ah, da gibt es einen Button mit neuer Folge. Hey, cool, die konnte jetzt aufnehmen. Und das war jetzt so voll spontan. Und dann habe ich auf Aufnahme gedrückt und habe gesagt, ja, hello, so schön, dass du da bist hier beim Podcast. Und habe dann da so das Intro eingesprochen. Und dann war das fertig. Und dann habe ich gedacht, ja, witzig, jetzt habe ich ein Intro. Und dann habe ich so geschaut, okay, man kann das bearbeiten. Und dann habe ich das hochgeladen. Aber, also das war so der Anfang. Aber dieser Moment, ich bin nochmal rausgegangen, bin nochmal spazieren gegangen und habe mir da echt auch so gedacht, boah, was ist jetzt, wenn ich das jetzt veröffentliche? Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ich bin dann irgendwann so Stufen runtergegangen, wieder Richtung Wohnung und habe mir gedacht, ich mache das jetzt. Also es war jetzt nichts, ich habe jetzt nichts gesagt, das irgendwie komisch war. Es war ja nur ein Intro, das waren ja, glaube ich, 2, 3 Minuten. Es war ja wirklich so, es war ja nicht mehr Folge. Ja, und dann habe ich auf Veröffentlichen gedrückt und ich war so, war mein Puls war irgendwie so voll hoch, ich war voll nervös und dann passiert halt nichts. Okay, es ist jetzt veröffentlicht und ja, es ist einfach nichts. Und dann bin ich aufgegangen in die Wohnung und dachte, cool, jetzt habe ich irgendwie so einen Podcast. Und es ist so der gleiche Tag, es ist das gleiche Wetter, es meldet sich gerade keiner. Ja, gut. Dann habe ich so einen Instagram-Account gemacht, eben dann ganz neu für diesen Podcast, weil man dachte, ja, okay, wenn schon, denn schon. Und irgendwie auf einmal, als dann so die ersten Nachrichten kamen, so, hey, cool, das ist ein Podcast. Und wie du jetzt gerade sagst, ist dieser, boah, was machst du jetzt? Und voll cool und bin voll gespannt, was da kommt. Und dann habe ich mir gedacht, war cool, ich nehme jetzt so die erste Folge auf, einfach weil für mich da diese Mega-Story einfach war, cool, ich in Münster, ich woanders, wo ich mir nie zugetraut hätte. Und habe da einfach so dahin gelabert. Und es war so intuitiv. Und dann war das so die erste Folge. Und ich habe mir gedacht, genau das ist so mein Medium. Ich habe am Anfang mal gedacht, ich mache irgendwie YouTube-Videos, aber mein Ding ist meine Stimme. Und ich finde es beim Podcast so schön, dass du zuhörst. Du schaust nicht jemanden und sagst, boah, wie schaut der halt aus? Boah, hat er irgendwie Augenringe oder boah, wie schauen die Haare halt aus? Na, du hörst einfach nur zu, was derjenige zum Song hat. Und ich rede brutal gern. Ich brauche nicht jemanden, der immer antwortet. Ich werde gern meine Sachen los. Und ja, wie du gesagt hast, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist einfach bei mir ganz groß und das weiterzugeben, was mir geholfen hat, ist für mich so das, ja, das Größte. Und einmal einfach was zu machen, ohne dass ich was davor habe. Ich gebe das einfach raus, weil ich das teilen mag. Vielleicht hilft es irgendjemanden, motiviert jemanden oder inspiriert und dann, ja, cool. Und seitdem liebe ich das einfach. Und du hast mich inspiriert mit diesen Podcast-Gästen, weil man dachte, boah, der Tim, der lockt einfach Leid ein. Und das war echt lang was, wo ich so die Hürde gehabt habe. Aber wie du sagst, jetzt ist das echt so, wie, ja, jemand ist irgendwie interessant und dann sage ich, boah, hast Lust? Und dann fühlen sie dich ja oftmals auch voll geehrt, was? In einem Podcast? Mega cool. Und du gibst einfach den Raum zum sagen, hey, erzähl doch mal, was du erlebt hast. Und das finde ich so besonders. Und A, immer wieder geschenkt, dass du ja jemanden gibst. Deswegen mega cool, dass du einfach gleich schon die Intention gehabt hast, du willst eigentlich mit deinem Podcast der Bühne bieten für Leute, die was zum Erzählen haben.
Total. Und ich finde es nach wie vor, finde ich es immer wieder cool, jemanden auch zu haben, der zum allerersten Mal ein Podcast-Interview gibt, weil du hast es ja auch gesagt, du hast, bevor du einen Podcast gemacht hast, noch mehr Podcasts gehört. Und
Ja.
man hat ja so seine, die man ganz, ganz gerne hört, weil man einfach die Person, die dahinter steht, cool findet oder weil die guten Content produzieren, weil man das witzig findet, einen das weiterbringt oder was auch immer. Aber es sind halt häufig, gerade auch so in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, ja so gefühlt immer so die gleichen interviewen. Und ich finde es einfach so spannend, dann auch mal Leuten eine Bühne zu geben, die vielleicht bisher noch keine Bühne halt hatten und deren Ansichten über das Leben halt noch gar nicht da draußen sind. Und eine Sache hast du erzählt, das fand ich auch mega witzig. Das musste ich auch lernen. Dieses, du kriegst, wenn du einen Podcast releast, ja nicht sofort Resonanz, sondern es kann auch mal sein, dass du siehst, das haben sich jetzt 50 Leute angehört, die Folge, aber kein einziger hat eine Reaktion darauf gezeigt. Es wurde nichts in der Story geteilt, du hast keine Nachricht bei Instagram bekommen oder sowas. Und das ist voll schwer, gerade in der heutigen Zeit, wo man so gewöhnt ist, durch WhatsApp, Instagram und Co., dass du eigentlich immer so direkte Resonanzen auf das bekommst, was du tust, dass man sich echt in so ein Vertrauen begeben darf, dass man weiß, okay, diese Folge wird schon mindestens mal einer Person geholfen haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und wenn noch nicht jetzt, vielleicht in Zukunft. Und dafür ist die Folge halt gut und das reicht mir am Ende des Tages halt auch aus, wenn es da draußen eine Person gibt, die sagt, das hatte irgendwie einen positiven Impact auf mein Leben. Und wenn es nur ist, dass die Person sagt, also so wie Tim würde ich die Dinge auf gar keinen Fall machen. So, dann ist das ja auch schon ein bisschen mehr Klarheit für diese Person. Und dann denke ich so, dann war es ja halt schon ein Erfolg, dass man diese Folge released hat, ja.
Da finde ich, merkt man total so die innere Einstellung. Ob du jetzt denkst, boah, die finden das alle scheiße, doch hat jetzt nicht einer gesagt, dass das gut ist. Oder ob du denkst, und das hat mir total geholfen, ich habe bei dir das Coaching gemacht für die Big Five for Life und da war das ja auch mein Thema. Und mir hat das total geholfen, ja gut, gib den I bei jeder Folge, die wo ich gut finde, Feedback. No, habe ich da noch nie gemacht. Weil, warum? Ja, ich finde es cool, ich teile sie vielleicht. Aber derjenige, der die gemacht hat, der kriegt es gar nicht mit. Und das hat einfach so diese Magic Moments, wenn ich, keine Ahnung, wie am Volksfest im Sommer irgendwo bin und dann kommt jemand her und sagt: Boah, Melli, hey, jetzt sehe ich die endlich mal. Ich wollte nur sagen, diese eine Folge, das war so cool. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Glücksgefühle da in mir hochsteigen. Da denke ich mir: Boah, geil. Allein nur für die, ich liebe, was ich mache. So.
Ja, so schön.
Es ist so schön. Ja, richtig cool. Wie heißt denn der Podcast? Für alle die, die wohl jetzt vielleicht die erste Folge nicht gehört haben.
Also, mein Podcast heißt Game Changer Moments und der Name ist daraus entstanden. Also eigentlich, ich bin Sportler durch und durch und schon mein ganzes Leben lang. Und dort ist so dieser Game Changer, das ist so ein gängiger Begriff. Es ist immer dann, wenn irgendein Ereignis in einem Sport, einer Sportveranstaltung, zum Beispiel beim Fußball oder sowas, irgendein Ereignis tritt ein und das stellt so den bisherigen Spielverlauf so komplett auf den Kopf. Und ich fand das halt so plakativ für das Leben. Und seitdem der Podcast so heißt, ist mir auch aufgefallen, wie oft man das Wort Game Changer benutzt, weil man das jetzt so selektiv wahrnimmt. Wollte ich so auf das Leben übertragen und damit einfach so eine Awareness da draußen schaffen, so eine Offenheit dafür, dass halt so ein Game Changer-Moment halt nicht immer so was Krasses, Großes sein muss, was total lebensveränderndes, sondern dass es häufig so diese kleinen Dinge sind, die wir im Alltag erleben. Vielleicht eine Begegnung mit einer Person, ein Satz, ein Wort in einem Gespräch, den wir einfach nur bewusst wahrgenommen haben, bei dem wir feststellen, boah, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht oder das eröffnet mir eine ganz neue Realität, mit der ich jetzt auf mein Leben gucken kann. Und dafür soll dieser Titel auch so ein bisschen stehen und da nehme ich halt alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mit auf die Reise, mit mir gemeinsam so die Game Changer Momente ihres Lebens zu finden und hoffe, dass ich damit halt mindestens einer Person mit pro Folge irgendwie ein bisschen helfen kann, ja.
Mega. Ja, cool. Okay, also der Podcast, das war auf jeden Fall so ein mega Start 2023. Und was mich jetzt total interessiert und ich ja einfach gerne mit meinen Hörern teilen möchte, ist deine Reise nach Tansania. Und zwar, ja, für mich ist sowas, wenn jemand sagt, hey, ich gehe jetzt alleine, also ich fliege alleine, ist für mich schon eine Herausforderung, weil ich das einfach nicht mache. Okay, es ist nichts anderes wie ein Zugticket buchen, du buchst einen Flug. Ja, ich habe gestern meinen Flug gebucht, habe es ja vorher schon erzählt. Für meine erste Reise einfach nur mit mir. Und ich bin jetzt schon mega aufgeregt. Und ja, deine Reise nach Tansania war für mich schon so, boah, krass, der Tim, der fliegt da lohi und so für mich eine Riesenkomfortzone zu verlassen, einfach weit weg, aloha. Wie läuft es dann? Du weißt ja gar nicht, was kommt da auf dich zu. Gefällt dir das dann? Jetzt warst du wie lang weg?
Insgesamt 4 Wochen.
4 Wochen. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, mach vielleicht erst einmal eine Woche zum Abchecken. Mag ich das? Mag ich es nicht? Also voll cool. Und ja, es darf mich mal interessieren, wie war denn das Anfangsgefühl, als du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt wirklich für 4 Wochen. Ich fliege dann gleich mal einfach nach Afrika und ja. Magst du es teilen?
Ja, voll gerne. Also erstmal Glückwunsch an dich, dass du dein Buch für deine erste Reise alleine, deinen Flug für deine erste Reise alleine gebucht hast. Ich finde es immer cool, wenn man so Dinge hat, auf die man so voller Vorfreude so hinfiebern kann. Das gibt einem immer irgendwie viel. Und ich glaube, davon braucht man einfach viel, viel mehr Dinge im Leben.
Bist da
Ja.
jemand, der Vorfreude so krass fühlen kann?
Voll. Also ich habe mittlerweile, weil ich es erkannt habe, dass es so mit das schönste Gefühl ist, was man so empfinden kann, so neben Liebe, Begeisterung, Freude, so das packe ich so in eine Box, sage ich mal. Und ich finde, Vorfreude ist immer cool. Die Freude selber über das Ereignis, wenn man es dann macht, wenn man da ist. Und natürlich die Freude, die man empfindet jedes Mal, wenn man an das Ereignis zurückdenkt, darüber spricht, sich Bilder oder Videos anguckt. Und seitdem ich das so für mich erkannt habe, gucke ich auch ganz anders auf das Thema Erlebnisse schaffen drauf, weil ich früher immer so drauf geschaut habe, boah, jetzt kostet so eine Reise 4 Wochen, die kostet jetzt ein paar tausend Euro vielleicht. Boah, was könnte ich mit diesen 1.000 Euro noch alles machen? Die könntest du auch klug investieren, keine Ahnung, was am Aktienmarkt oder was weiß ich nicht, was so rein. Habe aber so mittlerweile festgestellt, dass alleine diese drei Faktoren, Vorfreude auf ein Ereignis, die Freude selber und dass dir keiner mehr dieses Erlebnis und die Freude, die du hast, wenn du daran denkst und darüber erzählst, nehmen kann, dass das halt so eine, ich sage immer, unendliche Rendite eigentlich mit sich bringt. Und das sind halt die Dinge, an die du halt, auch wenn du später mal älter bist, immer wieder zurückschaust und immer wieder gerne von erzählst. Und das finde ich halt cool. Und ja, mittlerweile kann ich halt auch total viel Vorfreude empfinden. Früher ist mir das nicht so leicht gefallen, da habe ich aber auch negativen Emotionen nicht so viel Platz gelassen und ich musste selber auch lernen, dass wenn du halt volle Freude empfinden willst, dass du halt auch tiefe Trauer zulassen musst. Es geht nicht nur in eine Richtung, sondern es geht immer in beide Richtungen, weil wenn du versuchst, die negativen Emotionen abzukappen, und da war ich lange in so einer toxischen Positivität auch unterwegs, auch so ein bisschen durch Persönlichkeitsentwicklung getrieben damals, dann kannst du halt auch nicht die richtige Freude empfinden. Das geht nicht, sondern weil du versuchst halt so dein Leben in so einer geraden Bahn verlaufen zu lassen und keine Ausschwenker drin zu haben. Und wenn das so ist, dann gehen halt auch die Emotionen nach oben. Also die fühlst du dann nicht mehr. Und eine Sache, die ich unbedingt immer mehr im Leben will, ist halt zu spüren, dass ich am Leben bin. So, also das Leben zu spüren, weißt du? Und nicht so dieses neutrale durchs Leben gehen und irgendwie versuchen, möglichst lange zu überleben, was ja gar nicht möglich ist am Ende des Tages, sondern zu schauen, ja, es wird immer wieder Tiefen geben, Trauer gehört dazu, aber es wird auch genauso viele Höhen wieder geben. Und dann echte Freude zu empfinden, ist, glaube ich, mit eins der schönsten Gefühle, ja.
Also ich bin auch jemand, ich kann, wenn ich jetzt den Flug buche, da kann ich schon durch die Wohnung hüpfen, weil man denkt, wow, Hammer, oh, ich fliege da hier. Und es gibt ja viele Menschen, ich kenne einige, die sagen, ja, ich freue mich eigentlich erst dann, wenn ich weiß, jetzt bin ich am Flughafen oder jetzt geht's los und ich flippe halt da davor schon aus. Also immer auch schon überlegt, ob es vielleicht einfach gelangen hat, einfach nur zum sagen, hey. So, Ende des Jahres buche ich mir was, weil dann habe ich einfach schon Monate der Vorfreude. So, that's fine.
Ja, cool.
Okay, also du hast den Flug gebucht, du hast es gemacht, die Vorfreude war mega. Wie weit im Voraus hast du den gebucht?
Ich glaube 8 Monate im Voraus. Ich glaube, der Flug war Ende Januar, Anfang Februar habe ich den gebucht und der Flieger ging Anfang September. Und ich kann ja noch kurz nochmal den Background erzählen, wieso ich überhaupt so auf die Idee kam. So, das war halt ja nicht so, dass ich am Schreibtisch saß und dann so, oh, Tansania, machst du jetzt mal 4 Wochen Abfahrt? Sondern entstanden ist bei mir eigentlich diese Idee in ja, 2018, also jetzt mittlerweile vor über 5 Jahren. Da habe ich zum allerersten Mal das Buch Die Big Five for Life gelesen und habe dann auch für mich, damals habe ich noch sehr intensiv gelesen und dann auch hinterher immer schön nachgearbeitet. Heute ist es wieder so, zwischendurch war ich da sehr oberflächlich unterwegs. Habe ich das Buch gelesen und habe dann auch meine Big Five for Life mal definiert. Was sind so die Dinge im Leben, die mich begeistern würden, wenn ich sie gemacht habe? Und unter anderem ist auf diesem Zettel gelandet, als Freiwilligenhelfer nach Afrika gehen und mit Kindern arbeiten. Und wie es dann so ist mit so einem Zettel, den man sich macht, am Anfang bist du da total begeistert von und findest das cool und dann landet der halt irgendwann in der Schublade und da liegt er dann halt und keiner weiß mehr, dass er eigentlich existiert. Und diesen Zettel habe ich Anfang letzten Jahres wiedergefunden und hatte mir sowieso die Frage gestellt, was möchte ich eigentlich für einen Urlaub dieses Jahr erleben? Weil ich habe jetzt schon ein paar so Strandurlaube gemacht und so Städtetouren, dass du irgendwie 10 Tage auf einer Insel warst und bist dann da mit einem Mietwagen rumgefahren. Und ich habe so gemerkt, ich glaube nicht, dass ich mich in 10 oder 15 Jahren noch an diesen Urlaub erinnern werde und wenn nur sehr rudimentär. Und das ist auch nichts, wovon ich mal meinen Kindern oder meinen Enkelkindern berichten werde. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte Dinge machen in meiner Zeit, das ist ja Freizeit, wenn ich Urlaub habe, die mich begeistern, wo ich hinterher sage, oh, krass, dass du das gemacht hast, dass du dich das getraut hast. Das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Und diese Kombination aus was Cooles machen, was mir in Erinnerung bleibt und das Wiederfinden meiner Big Five for Life von vor 5,5 Jahren, das hat in mir so diesen Wunsch entstehen lassen von wegen, ey Tim, mach es jetzt. So, warum schieb, wie lange willst du es noch aufschieben? Mach es einfach jetzt. Und dann habe ich halt angefangen, mich online halt so ein bisschen schlau zu lesen, was kann man eigentlich alles machen, wo kann man überall hin. Und eigentlich hatte ich so ein Bild von mir im Kopf, so oh, nach Afrika, so mit Löwenbabys kuscheln, also so coole Sachen, die man sich da so vorstellt.
Oh.
Das klingt so traumhaft, ne? Aber ich bin dann selber zu dem Entschluss gekommen, oh, du bist 4 Wochen da und du hast keine Expertise mit Tieren. Also ich kann jetzt noch mit dem Hund Gassi gehen, das kriege ich jetzt noch hin, aber da wird wahrscheinlich was anderes gefordert sein. Das heißt, die müssen wahrscheinlich erstmal 2, 2,5, 3 Wochen in dich investieren, damit du überhaupt eine richtige Hilfe bist. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht, sondern wenn ich halt dorthin gehe, dann möchte ich halt auch direkt einen Mehrwert mitbringen ab Tag 1 und habe dann gesehen, dass man halt auch als Sportcoach hingehen kann. Und da ich halt über 20 Jahre Fußball gespielt habe, habe ich gesehen, boah, man kann hier Fußballtrainer machen, finde ich cool. Und habe dann gesehen, wo geht das? In Tansania. Und habe mich dann quasi für Tansania entschieden. Habe dann kurz mit der Organisationsleiterin gesprochen. Es war zum Glück auch eine Deutsche, die das vor Ort gegründet hat und ausgewandert ist. Da haben wir kurz mal telefoniert. So meine letzten Zweifel hat sie beiseite geräumt. Und dann habe ich quasi das gebucht und dann halt auch direkt die Flüge gebucht. Und so gefühlt mich danach dann mal schlau gemacht, so, wo liegt Tansania eigentlich?
Geil, super.
Ja, weil ich weiß nicht, wie du so drauf guckst, aber für mich war es so, Nordafrika, okay, das sind so diese Urlaubsländer, diese typischen, die kennt man alle, Marokko, Tunesien, Ägypten und Co. Und man weiß, wo Südafrika liegt, weil es der Name schon sagt. Und alles so dazwischen, da hatte ich so das Gefühl, ja, ich kenne so ein paar afrikanische Staaten, aber das war für mich gefühlt so ein Land, ne? Also da habe ich nicht so krass unterschieden. Deswegen musste ich erst mal gucken, wo das eigentlich liegt. Ja, dann habe ich quasi gebucht und ich finde, es ist nicht so, als wenn ich ein Zugticket buche, wenn ich einen Flug für mich alleine buche. Ich habe schon viele Flüge gebucht, auch irgendwie mit Bekannten, Kumpels und so weiter. Da war ich immer sehr, sehr unbedarft. Also habe dann, ja, komm, passt alles und Abfahrt. Aber beim ersten Mal alleine habe ich wirklich 8 Mal drüber geguckt, gefühlt. So, stimmt auch das Datum? Ist auch das Jahr richtig ausgewählt? So, ist auch der Abflughafen von dem ich fliege und auch der Landeflughafen, der, wo ich hin will? So alles 8 Mal überprüft, weil du bist halt selber für dich verantwortlich. Und hab's dann so knapp mit 8, 9 Monaten im Voraus gebucht, genau.
Wow, konnte ich total wiedergeben. Ich bin jemand, der sowas als super gern abgibt. So, hey, kümmer du dich drum? So, gebe ich die Verantwortung ab. Und es war gestern auch so, okay, da, wie du gerade gesagt hast, Datum, so, was ist wirklich, nur meinen Kalender geschaut, nur meinen Arbeitskalender geschaut, nur mal aufs Datum geschaut und mir gedacht, okay, ja, jetzt musst du aber heute buchen. Frische 8 Monate im Voraus. Gut, nachdem du dann gewusst hast, okay, wo ist Tansania eigentlich genau, hast du dir da schon überlegt, unabhängig jetzt von diesem Sportcoach, das du ja da gemacht hast, das war ja nur ein Teil von der Zeit, oder?
Das waren 3 der 4 Wochen.
Okay. Hast du in diesen 3 Wochen dann auch Zeit gehabt, dir das Land irgendwie anzuschauen? Oder hast du gesagt, okay, eine Woche nimmst du dir dann Zeit, um deine Kilimandscharo-Tour zu machen?
Also, ich muss gestehen, ich habe erst, als ich mich mit Tansania beschäftigt habe, nachdem ich es gebucht habe, festgestellt, dass auch der Kilimanjaro dort liegt, der höchste Berg Afrikas mit knapp 5.900 Metern. Und habe gesehen, dass mein Hostel, in dem ich untergebracht bin, in einem Ort nebenan liegt.
Ja,
Da
Hammer.
ist erst die Idee entstanden, oh, du kannst auf den Kilimanjaro hoch. Und dann war erst die Überlegung, ja, okay, ist das nicht zu viel? Du wolltest ja eigentlich als Freiwilligenhelfer hin. Und dann habe ich gesagt, Tim, wann bist du das nächste Mal in Tansania? Komm jetzt nicht mit diesem, ja, beim nächsten Mal, wenn du da bist, machst du das. Das wird wahrscheinlich gar nicht passieren. Buch das jetzt einfach fix. Wobei ich es gar nicht fix gebucht habe, sondern meine Organisation hat das dann vor Ort, als ich da war, organisiert. Da sind die sehr entspannt in Tansania. Die leben alle den Hakuna Matata-Lifestyle. Mach dir keine Sorgen und so weiter. Wird schon alles klappen. Und wenn du so aus deinem deutschen Planungswahnsinn kommst, dann ist es so das Schlimmste, was man dir eigentlich antworten kann. So, wenn du denkst, ich will das jetzt wissen, in welcher Woche gehe ich wann, mit wem da hoch und wie lange. Und die dir sagen, ja, machen wir, wenn du hier bist, klären wir das. Und du denkst so, what? Ich wüsste es jetzt gerne.
Genau, wer holt mich ab? Wie komme ich da hin? Wie komme ich wieder zurück?
Richtig. Alles Informationen, die 8 Monate vorher völlig irrelevant sind, sondern eigentlich ist es nur interessant, wenn du da bist. Aber das war halt auch so eins der Learning, die ich dann halt in Tansania selbst erst machen musste. Aber insgesamt war ich quasi 3 Wochen in dem Hostel, das zu der Organisation gehörte, über die ich das gebucht habe. Und diese Organisation hat mich dann quasi in ein Projekt vermittelt, wo ich dann jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was jeden Tag ein Abenteuer ist, dahin gefahren bin und war dann quasi dort zeitlich halt auch gut eingebunden, weil du hattest vormittags immer Fußballtraining mit den kleinen Kids, das war so die U11, also die kleineren, und
Oh Gott.
nachmittags dann mit den großen Kids, das war so die U17. Und mit denen hast du dann halt Training gehabt. Das heißt, der Tag sah wirklich so aus: morgens früh aufgestanden, gefrühstückt, zum Training, dann bist du zum Mittag wieder ins Hostel kurz gefahren, hast dich ein bisschen ausgeruht und dann wieder zum Training und dann abends zum Abendbrot warst du wieder da. Also die Woche war schon gut vollgepackt, weil ich glaube, man hat so immer die Vorstellung bei Freiwilligenhelfer so: ja gut, das ist ja freiwillig, so dann mache ich halt so 1, 2 Stunden was am Tag und ansonsten gucke ich mir halt so das Land an. Da muss man sich vorher wirklich im Klaren drüber sein, dass es halt auch heißt, du arbeitest halt vor Ort, du machst halt was. Und im besten Fall hast du dir aber was ausgesucht, so wie ich, was dir wenig Willenskraft abverlangt, nämlich Fußball. So, das habe ich schon 22 Jahre gemacht, mache ich immer noch gerne. Und von daher warst du da halt stark eingespannt. Ich habe mir dann aber trotzdem mal ein Wochenende Zeit genommen, auf eine Safari zu gehen, weil die Wochenenden waren immer frei, um halt da so ein bisschen das Land zu sehen, aber natürlich auch das, was in Afrika ja irgendwie so begeistert, so diese Natur, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Und das war jetzt nicht geplant, das habe ich relativ spontan vor Ort entschieden, weil mir alle davon berichtet haben, die ich da kennengelernt habe und meinten, Safari-Tim musst du unbedingt machen. Dann habe ich es gemacht und war auch mega dankbar dafür, aber das war auch so eine spontane Entscheidung. Das habe ich mir in Tansania auch dann erst so richtig angewöhnt, sonst war ich so ein durchgeplanter, durchgetakteter, verkopfter manchmal Mensch. Und da habe ich mir so dieses sorglose, spontane ein bisschen angeeignet und das hat echt Spaß gemacht. Und ja, ansonsten halt, also insgesamt 3 Wochen dann im Projekt und eine Woche habe ich mir dann halt genommen, um auf den höchsten Berg Afrikas zu steigen, genau.
Das ist super interessant, weil mein allererster Gedanke wäre, wenn ich an Urlaub in Afrika denke, Safari. Also so komplett das allererste. Und hätte jetzt nie gedacht, dass du das erst da unten so, ach ja, was mache ich jetzt am Wochenende cool, kann dir ja Safari machen, entschieden hast.
Ja, wirklich. Also wenn du nach Tansania fliegst, ist die erste Frage, die du bekommst, entweder von Leuten hier, mit denen du drüber sprichst, oder auch vor Ort, wenn du jemanden kennenlernst, ah, machst du Kilimanjaro, Safari und da ist halt noch ganz bekannt Sansibar, weil das halt direkt an Tansania dran liegt, so eine richtig schöne Insel, mit wunderbaren Stränden. Und ich war so, nee, ich gehe nur auf den Kilimanjaro hoch und mache halt Freiwilligenhelfer, so bisher. Und das war halt so die Überschrift, die ich dem Urlaub ja auch geben wollte. Und davon wollte ich halt auch möglichst wenig abrücken, weil ich wollte diese Erfahrung halt haben, einmal alleine zu reisen, aber auch halt wirklich in diese Realität einzutauchen. Wie geht's den Menschen dort? Wie sieht das Leben vor Ort aus? Wie gucken die eigentlich auf das Leben? Und mir das halt anzuschauen und die Eindrücke fließen zu lassen und halt nicht nur den ganzen Touri-Stuff zu machen und dann gefühlt nur mit Deutschen unterwegs zu sein. Und dann sage ich hinterher, ja, ich war alleine unterwegs und war eigentlich die ganze Zeit in Begleitung mit Deutschen, die am besten auch noch irgendwie aus Hannover kommen oder sowas.
Genau.
Und deswegen habe ich gesagt, so, also habe ich spontan entschieden, weil ich es machen wollte, aber die Topic sollte halt weiterhin bleiben, in diese Realität eintauchen.
Hey, super cool, dass du da so diese Spontanität dort dann so gelebt hast. Richtig cool. Und ich stelle mir das jetzt so vor, du kommst dann da und hast eigentlich ja dann auch schnell so einen Alltag, wo du weißt, okay, da fahre ich jetzt in der Früh hin, da komme ich heim, da schlafe ich. Da gibt es dann Mittagessen, das sind so meine Tätigkeiten über den Tag. Hast du die dann da schnell so in den Rhythmus eingelebt?
Also ich sag mal so, am Anfang hat das noch ein bisschen gedauert, weil mein Gepäck ein paar Tage später ankam.
Oh
Das
Gott,
heißt,
stimmt.
du hast die ersten 3 Tage habe ich nur mit dem gelebt, was ich halt im Handgepäck hatte. Und ich habe noch nie Probleme mit dem Flieger gehabt. Mein Gepäck war noch nie weg. Deswegen habe ich natürlich auch mein Handgepäck nicht so gepackt, dass ich halt für ein paar Tage da locker von leben könnte, sondern ich hatte irgendwie 8 T-Shirts, eine kurze Hose, eine Unterhose und ein paar Socken zur Verfügung für die ersten 3,5 Tage. Das heißt, so, da war so gar kein Alltag für mich, sondern da war wirklich so jeden Tag gucken, wie du zurechtkommst. Aber ich muss auch sagen, es war unfassbar leicht in der Zeit, weil du hast keine Entscheidungen treffen müssen in Bezug auf, was ziehe ich heute an, was von meinen Sachen benutze ich denn heute alles, sondern es war halt klar, ich habe halt wirklich nur mir die Zähne putzen können, mir was anziehen können und dann bist du halt losgestapft. So, ne? In meinem Zimmer war halt sonst noch ein Buch und das war's halt. War eine coole Erfahrung. Aber man kommt natürlich irgendwann so in diese Routine unter der Woche rein, weil du halt ganz normale geregelte Abläufe hast. Aber was halt ganz cool ist, ist, ich war halt in so einem Hostel und in diesem Hostel waren auch viele andere Freiwilligenhelfer. Und die sind halt immer mal wieder neue dazugekommen und immer mal wieder halt welche, die man kennengelernt hat, sind abgereist, weil ja niemand 1 zu 1 deine Reisedaten hat. Und dadurch war es dann trotzdem so, dass du, obwohl du halt so fixe Zeiten und Routinen irgendwann hattest, dass du immer beim Frühstück mal wieder wen anders hattest oder beim Abendbrot. Und dann immer wieder, oh, neues Kennenlernen. So, wo kommst du denn her? Ach, du kommst aus dem und dem Land. Das ist ja interessant. So, ne? Erzähl mal so, wie ist das Leben so? Wie kommst du darauf, hierher zu kommen und so weiter? Das heißt, die Gespräche waren halt nie die gleichen. Und deswegen hat es sich auch immer anders angefühlt. Auch wenn du natürlich so deine festen Zeiten dann irgendwann hattest, aber es war irgendwie jeder Tag trotzdem so ein bisschen anders. Und dadurch, dass die Wochenenden halt bei mir zumindest damit besetzt waren, das eine halt auf Safari und die anderen beiden halt Kilimanjaro, hattest du auch gar nicht so ein Wochenende, wo du mal so gesagt hast, so jetzt habe ich mal 2 Tage am Stück, wo nichts ansteht, sondern du hattest eigentlich so die ganze Zeit gut zu tun, als du da warst. Und die Tage waren halt gefüllt, ja.
Sagst du, die anderen beiden Wochenenden Kilimandscharo?
Ja, also ich bin 8 Tage auf den Kilimanjaro hochgegangen und bin quasi an einem Samstag los, weil ich wollte halt möglichst wenig Tage im Projekt fehlen, obwohl ich auf den Kili hochgegangen bin. Und das geht halt am besten, wenn du am Samstag losgehst, weil du dann halt am Samstag darauf wiederkommst. Dann hast du halt 3 Tage aufs Wochenende davon gelegt. Und wenn du unter der Woche gegangen wärst, hättest du natürlich viel mehr Tage im Projekt gefehlt. Das wollte ich nicht. Und deswegen war quasi das erste Wochenende dann der Start auf den, also nicht das erste Wochenende, als ich da war. Das war, ich glaube, das zweite oder dritte Wochenende, war dann der Start auf den Kili. Und das Wiederkommen war dann halt an dem Samstag da drauf. Gut, der Sonntag danach war so der erste freie Tag, den ich da hatte. Das war auch so kurz vor Abreise schon gefühlt. Aber nach dem Kili war auch wirklich, da wollte ich mich einfach nur entspannen und ausruhen und einfach oben in der Sonne liegen auf der Rooftop-Bar, die wir im Hostel hatten, genau.
Wahnsinn. Okay. Wie stellen wir das jetzt vor? Du weißt, okay, ich verlasse jetzt so das Hostel und ich bin jetzt einfach 8 Tage unterwegs. Ich werde mich wahrscheinlich mega anstrengen müssen. Das war eine Truppe, oder? Wie viel wart ihr da?
Also du kannst dich entscheiden, ob du alleine hochgehst oder halt in einer größeren Gruppe, wobei allein nicht bedeutet, do it by your own, sondern alleine bedeutet, du hast halt einen Guide dabei, du hast einen Koch dabei und du hast Träger dabei, die halt das Essen, das Trinken und zum Teil auch dein Gepäck halt tragen und natürlich ihre eigenen Sachen. Und das heißt, unsere Gruppe bestand aus mir und 6 Leuten. Genau. Und mit denen sind wir dann quasi da hochgefahren erstmal zum Gate. Und das Spannende ist halt so, der Guide kann auch sehr gut Englisch, die anderen sehr, sehr rudimentär. Also da kannst du dich nicht so wirklich unterhalten, da stellst du schon fest. Das heißt, du hast dann trotzdem so ein bisschen das Gefühl, auch wenn da andere Menschen dabei sind, so, ich bin hier schon so ein bisschen auf mich alleine gestellt an dem Moment, ja.
Waren es dann jetzt 6 Leute, die deine Sachen drungen haben, oder waren es auch Leute, die Bruder hochwuten?
Nee, also die 6 Leute haben sich so zusammengestellt, davon war einer halt mein Guide, der ist mit mir immer tagsüber die Strecken gegangen, hat dir dann irgendwelche Stories erzählt, hat sich mit ihm unterhalten und so weiter. Der zweite war ein Koch, der immer für uns gekocht hat, für die gesamte Truppe, und die anderen 4 waren wirklich Träger, die die Sachen quasi hochgebracht haben, ganz genau. Also ist schon am Anfang ein komisches Gefühl, war mir fast unangenehm, wenn dann halt so viel Aufwand betrieben wird, nur für dich, weil du alleine da hoch willst. Aber am Ende des Tages weißt du halt auch ganz genau, das ist so mit der größte Einkommensquelle dort, also Tourismus und Co. bei denen. So, die leben halt auch davon. Ist so ein zweischneidiges Schwert, muss ich auch irgendwie mich dran gewöhnen, dass das halt da so ist. Aber am Ende des Tages war es halt eine witzige Truppe, hat halt Spaß gemacht. Aber da war halt sonst kein anderer dabei, also kein anderer, der auf den Berg hoch wollte, erstmal in meiner Gruppe. Die anderen lernst du dann halt so auf dem Weg kennen, weil du bist halt nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, den Kilimanjaro zu machen.
Ah, okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst tatsächlich. Ich bin irgendwie das so davon ausgegangen, ist das so eine Truppe, die da alle miteinander hochgängen. Was war deine Entscheidung dafür, dass du sagst, hey, nein, ich mag das eigentlich eher so allein, in Anführungsstrichen?
Viele entscheiden sich, glaube ich, für die Gruppe, weil sie dann das Gefühl haben, halt nicht alleine da hochzugehen, sondern du hast halt immer Leute, die gerade auf der gleichen Mission sind wie du, was ja erstmal ein cooles Gefühl ist. Ich habe mich dafür entschieden, zum einen, weil du dann dein eigenes Tempo gehen kannst. Das war mir halt wichtig. In der Gruppe ist es halt so, wenn du mit 10 Leuten oder so unterwegs bist, du musst halt immer schauen, wer muss gerade auf Toilette, wer braucht gerade eine Pause und so weiter. Du stoppst halt extrem viel und du gehst halt immer das Tempo der langsamsten Person in der Gruppe. Ich bin halt immer eher jemand, der gerne schnell geht. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, das wird mich stören und dann halt die Erfahrung, die du da ja machst, dann total negativ beeinflussen. Und deswegen habe ich mich halt zum einen dafür entschieden, aber auch zum anderen, weil ich halt wissen wollte, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich jetzt nicht in der Gruppe unterwegs bin, sondern auf mich alleine gestellt, also in Anführungszeichen auf mich alleine gestellt bin, neben Guide, Träger und Co. Und jetzt keine Bezugsperson dabei habe, sondern wirklich nur mit mir, meinen 2 Büchern, die ich da mitgehabt habe, und begrenzt viel Strom, weil du kannst ja auch auf dem Kili nicht laden. Das heißt, du nimmst so eine Powerbank mit und hoffst halt einfach, dass du dir deine Akkuzeit auf deinem Handy oder deinen AirPods oder sowas halt so einteilst, dass es halt auch wirklich für 8 Tage reicht. Und das war halt so die Herausforderung, wo ich wissen wollte, was passiert eigentlich bei mir im Kopf und was macht die Erfahrung mit mir, wenn ich es dann halt alleine probiere, ja.
Da ist jetzt der Gedanke so, okay, du bist dann da oben, oh mein Gott, der Moment, und der Akku ist leer, du kannst den Moment nicht festhalten, du stehst da. Du bist klargekommen mit dem Akku. Wie viele Powerbanks hast du dabei gehabt?
Boah, also ja, ich bin sehr gut klargekommen mit dem Akku. Ich hatte 2 dabei, eine richtig große und noch so eine kleine für den Notfall,
Okay.
weil ich dachte so, boah, genau das darf dir auf gar keinen Fall passieren. Am Anfang hast du halt auch wirklich echt hart rationiert, ne? Also da hast du sehr wenig am Handy gehangen, weil du hattest auch kein Internet, das muss man halt dazu sagen. Und wenn du kein Internet hast, macht Handy halt auch irgendwie nur halb so viel Spaß, habe ich festgestellt. Du
Ja.
bist halt nicht dran, weil was willst du machen? So ein bisschen Podcast habe ich natürlich immer wieder gehört von Folgen, die ich mir halt vorher runtergeladen habe. Hast dann aber halt meistens irgendwie so dein Buch gelesen oder nachgedacht oder so, ne? Also das klingt in der heutigen Zeit immer so, als hätte man nichts zu tun, wenn du einfach nur sitzt und irgendwie so in die Gegend guckst und dir Gedanken machst. Aber das waren halt so Tätigkeiten, die du da dann halt hattest. Und als du halt vom Berg runtergekommen bist beim Abstieg, dann hast du noch so eine letzte Übernachtung in einem Camp. da hast du dann halt auch Internet und da hast du natürlich dann gib ihm gemacht. So, du wusstest, okay, ich habe noch eine volle Powerbank, mein Handy-Akku ist noch halb voll. So, das hast du dann natürlich da dann nochmal voll ausgereizt, weil du wusstest, jetzt kann nichts mehr passieren. Aber am Anfang war es extrem sparsam, ja.
Wie war das für die so in dieser Natur, einfach mal nur so zum Geh, so mit deinen Gedanken allein? Wenn du die da jetzt so also zurückerinnerst, was waren so Gedanken, die du da gedacht hast?
Also ich muss gestehen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, nicht in der Gruppe zu gehen, als ich dachte. Ich habe selber gemerkt, an Tag 2, da sind wir an unserem Zielcamp schon relativ früh angekommen, so mittags gegen 12:30 hast du deinen Mittag gegessen und dann wusstest du, du machst jetzt nichts mehr den Rest des Tages. Du gehst jetzt irgendwie um 10 schlafen und dann geht es morgen früh um 6, 7 wieder los. Das heißt, du hast so knapp 9 Stunden vor dir, die du nicht bei YouTube oder so verbringen kannst, weil du kein Netz hast, wo du vielleicht mal eins deiner Bücher lesen kannst, aber wenn ich jetzt 9 Stunden lese, ist das Buch auch zu Ende. Und dann stellst du dir halt schon die Frage, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meiner Zeit? Ich wünsche mir hier immer in meinem Alltag mit all den To-Dos, die man sich hier so angelacht hat, oh, einfach mal so nichts tun, so Zeit haben, keine Verpflichtungen. Und wenn es dann soweit ist, ist mir persönlich aufgefallen, fällt es dann voll schwer, auch wirklich nichts zu machen. Also mir hat es gefehlt, was zu tun in dem Moment. Und ich bin ganz ehrlich, so, ich bin dann da auch so durchs Camp gelaufen. Die ersten 1, 2 Stunden am zweiten Tag, habe ein bisschen Podcast gehört, aber ich habe so richtig das Gefühl von Einsamkeit in dem Moment bekommen. Also da waren überall andere Zelte und da waren auch überall andere Menschen, aber du klopfst jetzt ja halt nicht von Zelt zu Zelt und sagst so, ey, ich bin gerade voll alleine, so wollen wir Freunde sein oder so. Das macht man
Ja.
halt nicht, sondern die wollen sich ja auch irgendwie ausruhen und die waren fast alle in Gruppen organisiert. Und mir ist es dann schwer gefallen, weil die auch teilweise ja nicht deine Sprache sprechen und du dann nicht weißt, boah, können die jetzt Englisch, keine Ahnung was, wahrscheinlich nur gebrochen. Dann einfach dahin zu gehen und so, ey, ich will jetzt halt hier mit euch Zeit verbringen. So, ich bin zwar alleine gegangen, aber ich möchte jetzt irgendwie doch zu eurer Gruppe dazugehören, zumindest dann, wenn ich mich danach fühle. Ist ja jetzt auch erstmal nicht so ein sympathischer Move im ersten Moment. Habe mich da echt schwer mitgetan. Und musste das erstmal verarbeiten, was das wirklich bedeutet, wenn ich jetzt gerade nichts habe, womit ich mich irgendwie ablenken kann von meinen Gedanken. Und dir kommen dann halt extrem viele Gedanken, alleine über das Leben, ne? Weil du bist dann da, du siehst diesen Berg vor dir, nur in der Natur und fragst dann halt auch schon so, ja, was will ich eigentlich im Leben? Also ist so das Leben, das ich zu Hause eigentlich lebe, weil es ja in so einem harten Kontrast steht zu dem, was ich da erlebt habe. Und ich war da ja schon 2 Wochen vor Ort und als Volunteer in dem Projekt, wo du ja auch die Alltage und so mitbekommen hast von den Kids und von den Bewohnern vor Ort. So, ist das so das, was ich eigentlich will? Und fängst halt so an, so die Realität, so diese Brille, mit der du bisher so auf das Leben geguckt hast, so ein bisschen zu hinterfragen und so zu gucken, ey, gibt es da draußen nicht vielleicht noch ganz andere Dinge, die mir wichtig wären. Das sind jetzt alles so Fragen, die dann hochkommen, die, wie ich finde, die man dann halt nicht in einer Stunde oder sowas für sich selber beantwortet bekommt, wenn man sich einfach hinsetzt und darüber nachdenkt, sondern das sind halt so Dinge, die man dann so beim Gehen des Weges halt nach und nach für sich verfestigt und dabei darüber Klarheit bekommt. Aber klar hast du dir dann solche Fragen schon extrem gestellt. Neben der Frage natürlich, reicht mein Strom und schaffe ich es am Ende überhaupt, oben auf der Spitze zu stehen, weil ich war vorher auch noch nie auf einer Höhe von 5.900 Metern Höhe. Und da hast du schon hin und wieder mal so einen Gedanken daran verschwendet, so, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich irgendwie ab morgen Höhenkrankheit bekomme? Ne? Also so, sprich, mir wird irgendwie schlecht, ich schlafe nicht mehr, bekomme Kopfschmerzen oder sowas. Das sind natürlich auch so ein paar Gedanken, mit denen man sich dann da hin und wieder halt beschäftigt, aber bei mir ist tatsächlich nicht dominant.
Cool. Ja, ich glaube, das ist so meine Vorstellung, habe ich ja so auch noch nicht gehabt, dass da wirklich so diese Innenschau ganz intensiv wird. Ja, was war jetzt auf dieser Tour für die so der Moment, als du, oder wie war es, anders gefragt, als du dann da oben warst? Du warst, oh mein Gott, ich bin jetzt seit gleich oben, ich bin jetzt seit 8 Tage unterwegs und jetzt ist so das Ende, also ich bin jetzt dann gleich da. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich hatte am Gipfeltag, da gehst du um 24 Uhr, also Mitternacht, gehst du hoch, damit du halt zum Sonnenaufgang oben bist. Ich hatte am Gipfeltag bestimmt 10-mal das Gefühl, boah, ich bin gleich da. Und dann siehst du, ach, okay, nee, da kommt doch noch eine Erhöhung.
Super.
ja, das war wirklich, das hat es nicht besser gemacht. Und ich muss auch sagen, du gehst und gehst und gehst und der letzte Anstieg sind dann wirklich noch mal knapp 1600 Höhenmeter am letzten Tag. Das ist halt nochmal ein Brett, weil du gehst ja nicht von 0 auf 1600, sondern du gehst von 4300 auf 5900. Und das ist halt nochmal echt anstrengend, weil du da 6,5 Stunden unterwegs bist und du gehst nur steil bergauf die ganze Zeit, sodass ich wirklich so den letzten Kilometer auch nur noch nach unten geguckt habe, auf meine Füße. Und ich bin dann irgendwann auch nicht mehr alleine gegangen während des Trips, sondern ich habe halt auch einen Australier kennengelernt, der auch alleine unterwegs war. Und dann haben wir immer gesagt, komm, dann lass doch so die Wege miteinander gehen. Kann man einfach ein bisschen quatschen so miteinander. Und wenn jeder seine Ruhe haben will, dann hat halt jeder gerade seine Ruhe, ne? Also so ein ganz guter Deal, wie ich finde. Und haben uns auch gut angefreundet dann. Und ich habe dann auch nur zu ihm und zu unseren beiden Guides dann gesagt, mit denen wir da waren, so letzter Kilometer, ich gucke jetzt nur noch auf die Füße, sag mir einfach bitte, wann wir da sind. Ich mache jetzt jeden Schritt hier ganz bewusst und ich will einfach nicht mehr diese Hoffnung haben, ey, wir sind doch gleich da, wir sind doch gleich da, oder? Und es zieht sich und zieht sich. Und die Luft wird halt auch immer dünner, das heißt, es wird halt immer anstrengender und anstrengender von Schritt zu Schritt. Und der Moment, wo du dann halt wirklich oben an diesem Schild angekommen bist, und du guckst dir diese Aussicht an, ist im ersten Moment halt wirklich unbeschreiblich. Du bist halt über den Wolken, alle Wolken sind unter dir, du siehst, wie die Sonne in dem Moment aufgeht und du spürst halt so, weil du 6,5 Stunden durch die Kälte gelaufen bist, so das allererste Mal so, wie wieder so Wärme deinen Körper erreicht. Und du bist in dem Moment einfach wirklich unfassbar dankbar dafür, dass du das halt erleben darfst. Bist natürlich auch komplett im Arsch, einfach. Von dem Aufstieg, den du da gemacht hast. Aber es ist ein mega erfüllendes Gefühl, einfach dann da oben zu stehen und diesen Ausblick zu genießen, weil du auch genau weißt, wahrscheinlich wird nicht jeder Mensch auf diesem Planeten diesen Ausblick genießen können. Und ich habe jetzt das Privileg, wirklich hier oben zu stehen und darf das Dach von Afrika jetzt gerade hier beobachten. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die können halt alleine schon also aus körperlichen Gegebenheiten gar nicht auf so eine hohe Höhe gehen. Bei mir war es fast einfach nur Dankbarkeit, die sich in dem Moment breit gemacht hat. Und dann waren wir auch so knapp eine halbe Stunde oben auf dem Gipfel und haben das halt genossen. Du hast deine Fotos gemacht, Videos gedreht, weil du natürlich auch zu Hause dann zeigen willst, boah, was ist das für ein cooles Erlebnis gewesen. Vielleicht gehst du niemals auf den Kilimanjaro, aber ich möchte dir zeigen, damit du dir mal einen Eindruck davon machen kannst, von dieser Erfahrung, wie das eigentlich ist, da oben zu stehen, auch wenn es nicht vergleichbar ist, wenn du nicht diese 7, 8 Tage vorher auch noch in Vorleistung gegangen bist. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich muss aber gestehen, ich habe an dem Punkt, weil du gehst am gleichen Tag halt wieder runter. Das heißt, du gehst dann wieder die 1600 Höhenmeter in 2 Stunden wieder runter, machst dann kurze Rast und gehst dann nochmal, ich glaube, 2500 Höhenmeter nach unten. Das heißt, der Tag ist einfach unfassbar anstrengend. Hab dann auch selber wieder gemerkt, so wie man mit dem Thema Ziele echt umgehen muss, weil du hast dich so. Intensiv habe ich mich wirklich so 8, 9 Wochen auf diesen Trip vorbereitet, mit immer wieder rausgehen, wandern gehen. Und ich habe mir so eine verrückte Atemmaske gekauft, wo du so die Luftzufuhr runterregulieren kannst, weil Hannover liegt halt auf 55 Höhenmetern. Du kannst hier halt nicht für 5900 Meter trainieren. Das geht nicht. Und ich habe halt so.
Ich hab mir echt
Ne?
gedacht, cooler Typ. So, ja, ich hab die Berge so ungefähr vor der Tür. Ich gehe echt nicht oft so. Und er in Hannover macht einen Trip hier auf so einer Höhe. Das war echt so. Ich habe die ja immer wieder so ja, verfolgt, wie du da trainiert hast drauf. Und habe mir gedacht, krass, echt mega cool, wie du einfach dann dich mit dieser Maske und mit diesem ja, Equipment wirklich auch auf diese Reise dann vorbereitet hast. Mega cool.
Ich habe quasi verzweifelt nach Möglichkeiten gesucht, mir selber so ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Okay, du hast dich schon vorbereitet auf das, was kommt. Du wirst das schon schaffen. Und das war so meine Art, das zu tun. Und habe dann aber gemerkt, Du hast so 8, 9 Wochen Vorbereitung da reingesteckt, ne? Jeden Tag dich damit irgendwie beschäftigt, YouTube-Videos angeguckt, dich mit Leuten ausgetauscht, die schon oben waren. Worauf musst du achten? Was war dein größter Fehler? Was hat dir gefehlt und so weiter? Und der Moment der Zielerreichung, wo du dann oben stehst, das ist so ein kurzer Moment in dem Vergleich zu, was für ein Aufwand davor stand. Ja, nicht nur die 8, 9 Wochen Vorbereitung, sondern du bist ja schon eine Woche am Berg unterwegs gewesen. Und dann stehst du da oben für 30 Minuten lang und darfst halt diese Aussicht genießen und danach gehst du direkt wieder runter und es ist quasi so, ja, jetzt ist wieder vorbei. So, das war alles. Und ich habe da nochmal extrem gemerkt, wenn du halt von dem Ziel abhängig machst, also von dem Moment der Zielerreichung, dass du irgendwie zu einer anderen Person wirst, dass sich dein Leben verändert, dass du ab jetzt irgendwie glücklicher bist als vorher, dann wirst du in der Regel bitterböse enttäuscht werden. Weil ich habe für mich verstanden, ich setze mir Ziele, weil ich zu einer Person werden möchte, die dieses Ziel erreichen kann. Weil ich mir Charaktereigenschaften und Skills aneignen möchte, die mich halt in diesem Fall auf diesen Berg da oben bringen. Sowas wie Disziplin und Ausdauer und so. Und deswegen habe ich auch die kompletten 8 Wochen Vorbereitung schon als Abenteuer gesehen. Fand das immer mega cool, draußen mit der Maske zu sein, auch wenn alle immer dachten so, okay, was macht der hier gerade für komische Sachen? Aber ich fand es irgendwie witzig. Und alleine die 7 Tage am Berg auch. Wir sind jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, damit wir um 17:45 den Sonnenaufgang sehen konnten, auch wenn wir erst viel später losgegangen sind. Und jeden Abend zum Sonnenuntergang haben wir uns auch immer an den höchsten Punkt im Camp gestellt, um halt auch den Sonnenuntergang zu sehen. Und ich habe gemerkt, die Entwicklung, weswegen man so ein Ziel erreichen will, die macht man halt immer auf dem Weg dahin. Und diese Zielerreichung stellt wirklich nur den Abschlusspunkt dieser Entwicklung da. Und hätte ich den Trip komplett mit Vorbereitung, allem drum und dran, nicht vorher schon so genossen, ich glaube, ich wäre danach in so ein krasses Loch erstmal gefallen, weil ich gedacht hätte, boah, und was jetzt? Wie toppe ich das denn jetzt? Jetzt muss ich ja was noch krasseres erstmal irgendwie so machen. Das hat man ja häufig von einem Ziel dann direkt ins nächste. Und ich habe es einfach erstmal nur genossen, danach so nochmal mich zurückzuerinnern und dieses Gefühl so, ja, du hast es geschafft und all die ganzen Bilder nochmal aus der Vorbereitung angeguckt und sowas. Und das ist mir an diesem Beispiel nochmal echt stark bewusst geworden.
Boah, danke fürs Teilen. Das, glaube ich, ist eine mega Erkenntnis. Und ich habe mir wirklich jetzt ge so also gedacht, als du erzählt hast, eine halbe Stunde um. Ich glaube, ich war dann so, ja, wie und jetzt? Jetzt haben wir wieder runtergehen. Okay, danke, danke. Es war jetzt so Anti-Action für das, dass ich jetzt 30 Minuten genießen darf. Und dann so, okay, ciao. Ich war jetzt ganz kurz oben. Das, ja, wie du sagst, erinnern, boah, wie war der Aufstieg und all war das hier jeden Tag, seinen Aufgang und Untergang gesehen habt und da ja auch schon die Umgebung, die Natur, ist, glaube ich, was das ja ganz wichtig ist, wie du sagst, um dann nicht enttäuscht zu sein, weil einfach dieser Glücksmoment, das Ziel erreicht zu haben, ja so oft im Leben dann wirklich was ist, was du denkst, ja, okay, boah, und jetzt ist was anders, ja, na. Es ist auf
Du hast
dem
es
Weg dahin.
voll. Und du hast es vorhin ja auch so schön beschrieben, als du von der Erfahrung mit dem Podcast erzählt hast, mit der ersten Folge. So, in dem Moment, wo die erste Folge halt released wurde, hast du gesagt, ja, und jetzt? Also, erstmal ist jetzt gerade überhaupt nichts anders, obwohl ich die Erwartungshaltung eigentlich hatte, boah, jetzt habe ich einen eigenen Podcast und die erste Folge ist draußen. Jetzt hat sich ja wahrscheinlich mein komplettes Leben geändert. Und eigentlich hat es das nicht. Eigentlich ist erstmal alles genauso wie vorher, aber vorher hast du ja schon die Entwicklung durchgemacht, die du durchlaufen musstest, um überhaupt zu dieser allerersten Folge deines eigenen Podcasts zu kommen. Und wenn man sich selber nicht in so ein Gefängnis steckt und sagt, ich darf mir auch erst erlauben, glücklich zu sein und mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann wirst du relativ schnell merken, dass du nicht das Gefühl bekommst, was du dir nach der Zielerreichung erhofft hast. Sondern ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass du zwar manchmal in diesem Gefängnis drin steckst, von wegen, ich darf mir dann erst erlauben, glücklich zu sein oder dieser Versuch, sich glücklich zu planen, so dann und dann werde ich glücklich sein, so, dass du auch den Schlüssel hast für dieses Gefängnis und du kannst halt jederzeit einmal aufschließen und sagen, so, ey, ich darf mir auch schon erlauben, auf dem Weg dahin glücklich zu sein. Ich darf mir vorher schon erlauben, das Ganze zu genießen. Und ich muss nicht immer erst in diese Vorleistung treten, um mir dann zu erlauben, das Leben zu leben, dass ich leben möchte oder mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte.
Und die Momente doch hier schon genießen. So, war
Ja.
cool, hey, ich habe jetzt eben den Flug gebucht, war krass, ich habe den Flug gebucht. Hey, ich bin jetzt so, wow. Genau. Diese Etappen, die wo die ans Ziel bringen, schon immer wieder auch so vor Augen zu halten. Mega schön. War richtig cool. Was darfst du sagen, ist jetzt so rückblickend in dir anders zu dem Tim, der die Reise angetreten hat?
Wow. Also ich sag mal, Kilimanjaro war natürlich so die eine Erfahrung an dem Trip. Ich sag mal, die prägendere Erfahrung war eigentlich das Volunteering mit den Kids. Weil, muss dir so vorstellen, ich habe damals mich für ein Projekt entschieden, das auch Bilder auf der Homepage hatte und auf den Bildern sah es so aus, okay, du kommst da in so ein Fußballcamp. Und das sieht so von den Bedingungen relativ ähnlich aus wie jetzt so das Vereinsheim und der Platz bei dem letzten Verein, bei dem ich gespielt habe.
Ja.
Also erstmal gewohntes Bild. Und dann war ich dort und dann wurde mir gesagt, ja, das Projekt ist voll, aber wir haben noch ein anderes Fußballprojekt, das relativ neu ist, auch für dich okay, wenn du dahin gehst. Und ich dachte so, ja klar, also meine Idee war ja zu helfen und dann da was hinzubringen. Und ich dachte sowieso, wenn das noch neu ist, dann ist wahrscheinlich der Mehrwert, den du einbringen kannst, sowieso noch ein bisschen höher. Also klar, gern. Und dann bin ich am ersten Tag ins Projekt gefahren und habe dann da den Coach kennengelernt, also den offiziellen Fußballcoach. Das ist halt jemand, der die Truppe halt selber trainiert, aber halt das alles halt so nebenbei macht und deswegen halt auch keine Zeit hat, immer Trainingspläne sich auszudenken, sich viel damit zu beschäftigen, sondern der organisiert eher so, dass die Truppe kommt und was man dann halt so macht. Der hat mich dann mit zum Platz genommen. Und also ich sag halt Platz, ne? Aber ich war im ersten Moment halt extrem schockiert, weil das war so zwischen, ja, so gefühlt so Lehmhütten, wo dann halt die Menschen dort gewohnt haben, gar keine richtigen Türen, teilweise nur Vorhänge, die dann davor hingen. Und der Fußballplatz war dann so mittendrin, zwischen den ganzen Häusern. Und es war wirklich nur so Sand, Staub. Also einfach so eine Fläche mit Sand und Staub. Also wenn du da lang gehen würdest, würdest du niemals denken, da spielt jemand Fußball. Und dann war ich erstmal so, ah, okay, krass, das ist jetzt hier der Fußballplatz. Ja, genau. Und dann hast du auch relativ schnell gesehen, ja gut, wir haben jetzt auch keine richtigen Tore und wir haben einen Ball, der ist halt halb platt. Wir haben keine Hütchen, keine Leibchen, kein Equipment, gar nichts. Und dann kamen halt nach und nach die Kids und wurde so vorgestellt, so, wer ist das eigentlich, was macht ihr jetzt hier und so weiter und so fort. Und das war natürlich cool, so die Kids dann mal so kennenzulernen, aber du hast auch gesehen, naja, die spielen jetzt hier nicht mit Fußballschuhen und mit Trikot und kurzer Hose, sondern die spielen halt in ihrem normalen Pulli, in Jeans und mit Crocs. Und ich war erstmal so ein bisschen so schockiert, weil das halt so ein krasser, so ein Flash war von Eindrücken, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und musste das auch erstmal verarbeiten und war eigentlich so am Anfang der Meinung, hier kannst du kein Fußballtraining machen. Das geht nicht. Wir haben gar keine Bedingungen, wir haben kein Equipment, nichts. So, was wollen wir hier machen? Nach und nach habe ich verstanden, dass es gar nicht darum geht, hier jetzt so ein krass professionelles Fußballtraining aufzusetzen und den Kids halt extrem coole Skills beizubringen oder taktisches Verständnis, sondern ich habe gemerkt, das, was die Kinder wollen, ist einfach jeden Tag für 1,5 bis 2 Stunden den Kopf abschalten, aus ihrem Alltag entkommen und einfach nur Spaß haben. Und die haben mir richtig gezeigt, dass es, um wirklich wahre Freude zu empfinden, das habe ich auch selber so ein bisschen vergessen gehabt, dass es manchmal nichts braucht als einen kaputten Ball und halt noch ein paar Kumpels, mit denen man hinter diesen kaputten Ball treten kann. Und da muss ich sagen, als ich das so mitbekommen habe und für mich verstanden habe, dachte ich so, boah, wie kompliziert machen wir uns das Leben eigentlich manchmal, weil wir wollen alle gerne Freude empfinden und Leichtigkeit und fangen dann an, das immer davon abhängig zu machen, dass wir irgendwelche Dinge machen und tun und wir hatten gerade das Thema Zielerreichung, irgendwelche Ziele erreichen. Und ich habe für mich so verstanden, ich muss wieder viel mehr intuitiv auch mal den Dingen Platz, Raum bieten in meinem Leben, die mir einfach Freude machen und keinen Profit versprechen, die nicht super effizient oder effektiv sind, von denen ich mir nicht erhoffe, da irgendwie ein Geschäftsmodell mal draus zu fahren oder damit dann Geld zu verdienen, sondern einfach die Dinge, wo ich sage, die mache ich einfach aus Lust an der Laune.
Uischi, ja. Boah, krieg leck Gänsehaut. Toll. Ich überlege jetzt gerade, ja, das war jetzt so viel Input auch von der ganzen Reise. Gibt es was, wo du sagst, das mehr hast du jetzt dazu abschließend nur mitgeben? Ein Gedanken oder ja, jemand, der wo vielleicht sagt, boah, da hat mir vielleicht auch Juka, sowas mal zu machen.
Also jeder, der das machen möchte, ich kann es jedem erstmal nur empfehlen, diese Erfahrung zu machen, in welchem Rahmen, in welchem Land, in welchem Projekt. So, das müsste, glaube ich, jeder für sich selber so ein bisschen eruieren, wo er sich wohlfühlt. Absoluter Tipp wäre natürlich, sich vorher gut schlau zu lesen und immer auch mit den Organisationen vor Ort vorher mal zu sprechen, dass man auch mal schaut, passt das eigentlich menschlich, weil du buchst halt was und es ist halt nicht so ganz wie jetzt, wenn du eine Reise buchst und da gibt es dann schon 300 Google-Bewertungen mit Bildern und du siehst halt ganz genau, worauf du dich einlässt, sondern du hast halt viele Fragezeichen, die du halt erst vor Ort klärst. Und da finde ich, ist es halt immer wichtig, dass man auch mit einem gewissen guten Gefühl reingeht, obwohl man halt auch sich eingestehen muss, so die letzten 10, 15%, die werde ich halt erst vor Ort klären und sehen können. Das ist halt einfach so. Es ist eine Erfahrung, die einem extrem viel gibt, weil ich in den Momenten auch selber gemerkt habe, dass wenn du anderen Menschen etwas gibst, so wie jetzt den Kids, in dem Fall halt irgendwelche Übungen oder Trainings, die denen Spaß machen, die jetzt das Gefühl haben, so wir kommen hier in so einer Gemeinschaft zusammen und ich lerne auch hier irgendwie von Tag zu Tag was dazu, dass du auch immer was zurückbekommst. Also geben heißt bekommen. Und häufig ist es so, dass wir so einen Blick drauf haben, dass wenn wir jetzt jemand anderem etwas geben, dass wir was verlieren. Und ich habe gemerkt, so, es ist überhaupt nicht so. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn du jemand anderem wahre Freude bereitest, dann zahlt sich das für dich selber immer doppelt am Ende des Tages auch mit wahrer Freude aus. Weil ich glaube, jeder von uns kennt das. Es gibt so kein schöneres Gefühl, als wenn du für jemand anderen was gemacht hast, ohne irgendwelche Gedanken daran, was habe ich jetzt davon? Und die andere Person sich so unfassbar darüber freut. Da gehen wir selber halt drin auf. Und das hat mir gezeigt, das Geben halt bekommen heißt. Und eine Geschichte will ich noch kurz erzählen, weil die fand ich so mega prägend. Ich habe mir im Laufe der Zeit dort auch so eine gewisse Sorglosigkeit dann angewöhnt, weil du gemerkt hast, alle sind hier so Hakuna Matata unterwegs und das überträgt sich halt irgendwann, wenn du merkst, so, ey, die Dinge passieren halt, wie sie passieren und am Ende des Tages kriegen wir irgendwie schon immer alles hin. Du hast nicht dieses Gedankenkarussell die ganze Zeit, so diesen Mental Load mit To-Dos, die du hast, sondern du hast genau zwei Dinge am Tag, um die du dich kümmern musst, Training vorbereiten und Training geben und das war's. Du kommst halt extrem schnell in so eine Sorglosigkeit rein, die ich mir hier unbedingt in Deutschland, so gut es halt geht, beibehalten will. Und eine Situation hat das bei mir nochmal so richtig in Erinnerung gerufen, an die denke ich auch immer wieder. Und zwar bin ich an einem der letzten Tage zu so einem Maasai-Markt gefahren. Da gibt es dann immer so von den ganzen Locals vor Ort gewisse Dinge, die du halt kaufen kannst, alles Mögliche, ne? Es ist wie so ein gefühlt wie so ein Flohmarkt. Und da wollte ich also Souvenirs kaufen, einfach für die Verwandtschaft vor Ort, aber auch für mich selber halt so Erinnerungen, die du dann in die Wohnung stellst. Und vor unserem Hostel haben immer so Motorräder gewartet und du konntest dann quasi immer so zum Motorrad gehen und sagen so, hey, ich muss hier hin und so weiter, ein bisschen mit dem gefahren. Preis wirklich immer auch Verhandlungssache. Also es gibt keine fixen Preise, konntest immer alles verhandeln, was du ja hier aus Deutschland überhaupt nicht gewohnt bist. So, und der hat mich hingefahren. Keine Ahnung, was 5, 6 Minuten sind wir nur gefahren und dann meinte ich so zu ihm, du, ich will nur eine halbe Stunde ein bisschen was kaufen. Wäre es okay für dich, wenn du kurz wartest? Und er so, ja, ist gar kein Problem, my friend. Ich warte hier auf dich und dann komm einfach wieder. Ich gehe also auf diesen Markt und alle diese Shops hatten halt so richtig coole Sachen, ne? Also, dass du so wirklich so sagst, boah, also den ganzen Shop hätte ich gerne und den Shop hätte ich ganz gerne. Und dann habe ich mich da total verloren in den Dingen, ne? Weil ich alles so angucken wollte und ich wollte auch keinen Shop verpassen, weil ich so dachte, so, boah, vielleicht gibt es in dem nächsten wieder was richtig Cooles wie in dem gerade. Und dann kam er irgendwann dazu. Aber nicht, weil er mir irgendwie so sagen wollte, ey Tim, jetzt so langsam, ne, muss ich aber los oder so. Sondern der hat mir geholfen. Der ist so von Shop zu Shop mit mir gegangen und so. Er meint so, ey, du hast doch jetzt hier gerade nach so einem Zebra geguckt. Guck mal, die haben doch hier coole Zebras. Gefallen dir die? hat so mit den Shopbesitzern da so ein bisschen rumgeflaxt, hatte da halt richtig viel Spaß. Und dann sind wir halt irgendwann raus aus diesem Markt. Und dann hat er mich so gefragt, aber weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und ich so, nee, wie spät es ist? Und er so, es ist 16:30. Und wir sind um 11:30 am Hostel
Okay.
losgefahren. Also wir haben einfach 5 Stunden fast auf diesem Markt verbracht, ne? Und ich direkt ein unfassbar schlechtes Gewissen bekommen, weil ich dachte so, ach herrje, der hat jetzt 5 Stunden seiner Lebenszeit jetzt hier damit verbracht, auf mich zu warten. Und ich habe noch nicht mal die Hinfahrt bezahlt. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, mich tausendmal bei ihm entschuldigt. Und er meinte dann so zu mir, nee, Tim, Hakuna Matata, alles gut. Ich habe hier eine witzige Zeit gehabt, hat voll Spaß gemacht. Und ich fahre dich jetzt zurück. Und dann sind wir zurückgefahren, da ich mich nochmal tausendmal entschuldigt, habe ihm auch ein bisschen Trinkgeld gegeben. Er hat sich tausendfach bedankt für das Trinkgeld, das ich ihm gegeben habe, was in unserer Welt, ich weiß nicht, vielleicht waren es 10 € oder so, was in unserer Welt vielleicht gerade mal so für ein kleines Frühstück oder sowas reicht, hat er sich tausendmal für bedankt und hat mir dann nochmal gesagt, so ist, ey, ich muss mir keinen Kopf machen. Er hatte wirklich einen witzigen Tag und es hat Spaß gemacht, mit den ganzen zu quatschen und so weiter. Und hat dann wieder abschließend gesagt, Hakuna Matata. Und ich habe mir nur gedacht, so, ey, du hast doch Umsatzeinbußen gehabt. Du hättest doch jetzt wahrscheinlich 10 Leute fahren können in der Zeit. Du hättest viel mehr Geld verdienen können und so weiter. Aber darüber hat er sich gar keinen Kopf gemacht, sondern für ihn war es halt nur wichtig, okay, ich warte jetzt hier auf Tim. Wie kann ich jetzt hier die schönste Zeit, ja, nicht meines Lebens, aber die schönste möglichste Zeit in diesen nächsten Stunden hier verbringen? Und das hat er dann halt einfach gemacht. Und ich dachte so, boah. Ich hätte das niemals so gekonnt. Ich hätte es mega respektlos gefunden. Er hat mich todesaufgeregt darüber, aber er halt nicht. Er hat halt gesagt, ich habe mir noch einen schönen Tag gemacht, ist doch alles gut. Und das hat mir wieder gezeigt, mit welcher Sorglosigkeit man halt auch durch das Leben gehen kann, wenn man so auf das Leben guckt und wie viel Spaß und Freude man dann empfinden kann im Leben, wenn man halt so anfängt, diese Dinge, an die man so glaubt und mit denen man so auf die Welt guckt, also nach und nach aufzulösen und loszulassen und sich zu fragen, wie würde es mir denn eigentlich besser gefallen? Wie könnte ich auf die Welt gucken und auf die Dinge, die gerade passieren, dass es mir gut geht? Und das fand ich halt eine bezeichnende Story dafür.
Also nur dieses, ja, okay, ich kann jetzt warten und mich ärgern oder hey, was macht denn Tim eigentlich? Hey, cool, schau mir doch hier und auf einmal so bin ich Teil von deinem schönen Tag.
Richtig, absolut. Und ich kenne den ja nicht, also. Ist ja nicht so, dass er das irgendwie guter Kumpel ist oder sowas, ne? Sondern wir haben uns zweimal gesehen, der hat mich zweimal gefahren. Das war's. Wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. Und trotzdem macht das für den keinen Unterschied.
Hakuna Matata. Ja, mega schön. Ich danke dir für deine ganzen, ja, Erfahrungen, die du jetzt geteilt hast über deine Tansania-Reise. Und ja, wie schaut deine nächste Reise aus? Abschließend 2024, hast du dir gesagt, hey, okay, ich möchte irgendwie sowas in die Richtung machen oder bist du jetzt erst einmal gar nicht mehr so aus auf sowas Großes? Wirkt es jetzt nur noch?
Tatsächlich wirkt das ganze Jahr 2023 noch nach, weil ich ähnlich wie du ja auch zum Ende des Jahres noch umgezogen bin. Und da muss man selber auch erstmal schauen, dass man jetzt auch nicht in so einen Druck gerät, von wegen, jetzt habe ich was Krasses gemacht, jetzt muss ich wieder was noch Krasseres machen, sondern dass man wirklich schaut, okay, was hat das mir gegeben und möchte ich das regelmäßig in mein Jahr einbauen? Ich kann es mir total vorstellen, weil ich die Erfahrung unglaublich fand. Habe aber auch gesagt, ich mache mir jetzt nicht den Druck, dass ich jetzt direkt sofort festlegen muss, wo geht's hin, was willst du machen, sondern ich merke auch, und das habe ich mir auch aus Tansania zum Glück so ein bisschen behalten, so eine gewisse Spontanität will ich einfach jetzt in meinem Leben integrieren. Dieses Leben wird irgendwie immer schnelllebiger und ich merke selber auch, ich weiß gar nicht, was so in Q3 und in Q4 von 2024 für mich wichtig ist, wonach mir ist. Und mich jetzt schon darauf festzulegen, was ich in 9 oder 10 Monaten mache, letztes Jahr habe ich es gemacht, fällt mir mittlerweile gar nicht mehr so leicht. Ich habe natürlich viele Ideen, die Wunschliste ist lang und da muss ich mich aber selber auch immer wieder so zurückbesinnen und so sagen, ja, du musst halt aber nicht dadurch rennen, sondern du darfst dir selber auch die Zeit geben, erstmal zu verarbeiten, was ist passiert, was ist gerade in deinem Leben, was dich irgendwie bewegt und dann nach vorne raus zu gucken, was möchtest du jetzt als nächstes eigentlich wirklich erleben. Und da muss ich mich auch manchmal ein bisschen zügeln, weil ich auch eher jemand bin, der dann zack, zack, schnell, schnell eher ein bisschen ungeduldig ist. Aber da versuche ich mir dann immer wieder diese Sorglosigkeit und Spontanität aus Tansania herbeizurufen und auch einfach mal so das Leben halt fließen zu lassen und dann auch mal zu schauen, was ergibt sich denn eigentlich so vielleicht auch im Laufe der nächsten 2, 3 Monate für Möglichkeiten? Welche Menschen lernst du noch kennen, die dir von irgendwelchen coolen Urlaubsspots oder von krassen Urlaubserfahrungen berichten, wo du auf einmal merkst, wow, das hatte ich gar nicht so konkret auf dem Schirm, aber das hört sich echt stark an. Und auf einmal hast du wieder eine Eingebung. Und wenn ich mir dann schon vorher mich aber schon zu früh festgelegt habe, was ich machen will, hast du zwar eine Idee fürs nächste Jahr, aber bei mir ist es dann meistens so, dass in dem Moment, wo ich davon höre, so dieser Impuls ist, boah, darauf hätte ich eigentlich gerade mehr Bock. Und
Ja,
deswegen habe ich mir da ein bisschen Spontanität erlaubt. Aber ich will auf jeden Fall, das steht schon fest, dieses Jahr nochmal surfen. Das hat mir letztes Jahr so viel Spaß gemacht, das will ich wieder machen. Und ich werde auf jeden Fall, das ist auch schon geplant, in die Alpen wieder gehen. Weil ich bin jetzt zwar durch die halbe Welt gefühlt gereist, um da auf einen hohen Berg zu gehen, aber mir ist dabei selber auch klar geworden, so, wir haben halt die Alpen auch vor Ort. Das ist unfassbar schön. Du wohnst so nah dran, das ist absolutes Privileg. Hier in Hannover ist halt nicht so viel Berge, da ist halt eher so gar nichts. Aber möchte mit 2 Kumpels, das planen wir gerade, die E5, also quasi die Alpenüberquerung, da einmal machen. Es geht, glaube ich, auch 1 Woche. Und da freue ich mich schon drauf. Und was so als großes Abenteuer dann noch hinterherkommt, das werde ich jetzt so nach und nach für mich halt eruieren, genau.
Da freue ich mich schon auf deinen Besuch. Auf jeden Fall. Das lässt auf keinen Fall aus. Und ja, wie du sagst, so, wer weiß, wie sich die Prioritäten in 3, 4 Monaten ändern. Also, das ist jetzt so meine Erkenntnis aus dem letzten Jahr. Prioritäten können sich einfach ganz krass verändern und auf einmal sind dir ganz andere Sachen wichtig und Urlaubsarten, wie reist du, wie machst du was? Also mega spannend und sich da diese Offenheit einfach lassen, ist richtig schön, dass du das so für dich mitgenommen hast. Ich danke dir, das war jetzt eine super schöne Folge und ja, wir werden uns bestimmt wieder hören, zu was für einem Thema dann auch immer. Danke dir.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.